Diejenigen, die gestern nicht dabei waren, weil sie sich um die Kinder gekümmert haben oder aus weniger edlen Motiven. Wir haben von gestern bis jetzt Donnerstag 5 Predigten, die aufeinander aufbauen, so Schritt für Schritt für Schritt. Und gestern habe ich darüber geredet, dass wir wunderbar gemacht sind. Also am besten kann man sich das merken mit dem Wow aus dem Kinderlobpreis. Ja? Also ich bin wow, ne? Das ist das, was ich gestern gesagt habe. Und was immer ich auch heute sage, es soll nichts von dem relativieren, einschränken, beschränken, was wegschneiden von dem, was ich gestern gesagt habe. Also alle von euch, die jetzt hier sitzen und sagen, okay, jetzt mal gucken, was jetzt kommt. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass ich gestern ungefähr eine halbe Stunde lang gesagt habe, wow, okay, gut. Und wir werden dann mit der Predigt heute nicht stehen bleiben, sondern wir haben danach auch noch 3 weitere für alle zum Wiederluft holen. Ich erzähle euch mal ein ganz kleines bisschen aus meiner eigenen Geschichte. Ich bin Christ geworden, da war ich 16 und letztlich ist das dadurch passiert, dass Gott mal richtig gekommen ist. Also irgendwann war der Raum voll mit Gott und dann war irgendwie auch klar, jetzt muss ich irgendwie Christ werden. Das sind so die Momente, wo ich so Leute wie Dennis total verstehe, ne? Also es gibt dann irgendwann mal so einen Punkt, da hat man sich so viel mit der ganzen Sache beschäftigt, dass nichts die Begegnung mit Gott noch ersetzen kann. Also kein so nettes Gespräch kann das noch irgendwie tun, was nur Gott selber irgendwie tun kann. Und dann bin ich Christ geworden, also in so einem ganz offiziellen Setting. Also ich habe dann irgendwie so ein Gebet gesprochen und vor Zeugen und Leute haben für mich gebetet und irgendwie sowas. Und ich habe die ersten Tage danach auch ganz viel Bibel gelesen und war irgendwie ein bisschen geflasht. Was nicht so gut war, ist, dass mich keiner an die Hand genommen hat. Ich bin in so einem Umfeld irgendwie Christ geworden, es war irgendwie wilder Westen. Ich komme aus Nordfriesland, ja. Also es gab da kaum Christen und die paar, die es gab, die waren nette Menschen. Es war keine wirkliche Begleitung in der ganzen Geschichte drin. Und letztlich habe ich, wenn ich mir das so richtig überlege, habe ich, glaube ich, das meiste Geld beim Skatspielen verdient, nachdem ich Christ geworden bin. Und ich glaube, ich habe auch die meisten Zigaretten geraucht in der Zeit, nachdem ich Christ geworden bin und nicht davor. Und ich habe, also und so weiter und so fort. Also man kann auch rauchend in den Himmel kommen, ist nicht so das Ding, ne? Ich wollte nur so insgesamt so, also letztlich hat sich in meinem Leben herzlich wenig geändert, nur dass ich vorher sagte, ich bin kein Christ und jetzt habe ich gesagt, ich bin Christ und vorher bin ich vielleicht mal in Gottesdienst gegangen, danach bin ich 3-mal am Sonntag im Gottesdienst gewesen, in 3 verschiedenen Gemeinden. Also irgendwie so, mein Leben bestand aus Schule, danach bin ich ins Spielcenter gegangen, habe dann da 5 Stunden gezockt. Mein Geld verdient, damit ich rauchen konnte. Und abends bin ich dann häufig mit irgendwelchen Christen zusammen gewesen. Und geändert hat sich das eigentlich erst nach ungefähr 2 Jahren, wo ich ein Buch gelesen habe von einem Engländer, Colin Urquhart. So die ganz alten Christen unter uns, die haben vielleicht mal so ein Buch in den Händen gehabt. Ja, das, also wenn ihr heute so ein Buch in die Hände nimmt, dann riecht das schon so leicht nach stockigen Flecken und so. Ne? Also damals war das noch einer von den Namen, die man so kennen konnte. Und in diesem Buch von Colin Urquhart, ich bin sonst so ein Schnell- und Vielleser und so, und das war so ein Buch, da konnte ich eigentlich nie mehr als 2-3 Seiten so am Stück lesen, weil mich das so gepackt hat, weil mich das so ergriffen hat. Und was mir in diesem Buch irgendwie klar wurde, während dieses Buches irgendwie klar wurde, war, dass Colin Urquhart Gott wirklich liebt. Er liebt ihn wirklich. Also ich fand Gott gut, aber das war irgendwie anders. Also es war nicht wie bei Colin Urquhart, das war mir total klar. Und was mir auch im Laufe dieses Buches klar wurde, ist, dass der Gott, der Colin Urquhart liebt, Sünde hasst. Der Gott, den ich lieb hatte, den ich gerne mochte irgendwie, der fand Sünde nicht so gut. Und ich merkte irgendwie, Colin Urquhart hat ein Bild von Gott, das viel weiter noch in die Extreme geht, als ich das kannte. Mein Gott war irgendwie nett. Und weil er nett war, fand er es nicht so gut, wenn man mit den Holzklötzchen anderen auf den Kopf haut. So, ne? Aber so dieses Sünde hassen, das kannte ich bis dahin nicht. Und dieses Buch hat mich dann irgendwie auf eine Reise geschickt, in der sich dann irgendwie das nächste halbe Jahr eine Menge Sachen bei mir geändert haben, viele Dinge sich neu sortiert haben, viele Entscheidungen gefallen sind, manches mir einfach geschenkt wurde, bis sich mein Leben wirklich geändert hat. Und ich werde jetzt mit euch über Sünde reden. Bevor ich einsteige in das Thema so richtig, will ich erstmal, dass ihr euch auf eine Grundannahme einlasst. Die werde ich dann im Laufe der Predigt auch irgendwann begründen. Aber erstmal ist es gut, wenn wir mit der, glaube ich, einsteigen. Und die nimmt jetzt erstmal und sagt, okay, Sven, glaub das und das. Und das ist so eine Arbeitshypothese, mit der arbeite ich dann. Und in diesem Weg werdet ihr dann irgendwann merken, warum ich das alles so glaube und denke und so. Und meine Arbeitshypothese ist, dass Gott Sünde definiert. Also er ist derjenige, der sagt, was Sünde ist und was nicht, kein anderer. Niemand sonst. Wir können hier nicht mit Mehrheitsbeschlüssen sagen, ob es erlaubt ist, Menschen zu töten oder nicht. Der Einzige, der das darf, ist Gott. Also Gott definiert Sünde und er hasst Sünde. Das ist meine Arbeitshypothese. Gut, also damit steige ich ein und jetzt gehe ich mit euch da durch und das sind 9 harmlose Punkte. Gut. Die erste Bibelstelle, also ich habe das nur so rausgezupfelt, irgendwie sowas. Wenn ich jetzt über Sünde rede, könnte ich auch euch verweisen einfach auf das ganze Buch. Ja, nur die 1400 Seiten, die wollte ich jetzt hier nicht vorlesen. Das wäre ein bisschen länger gegangen als die eine Kinderstunde. Deswegen mal so ganz, ganz kleine Häppchen irgendwie so. Und die jetzt einfach mal aus dem Römerbrief, weil im Römerbrief hat sich Paulus mal die Mühe gemacht, sehr systematisch, sehr aufgeräumt zu erklären, worum geht es eigentlich in der Sache mit Gott. Und dann muss man irgendwie denken, wenn es in der Bibel doch offensichtlich um Sünde geht, offensichtlich auch, ne, dann wird er im Römerbrief darüber auch richtig reden. Und das tut er auch. Das tut er über mehrere Kapitel hinweg. Also er redet dann noch über andere Sachen, aber er redet eben auch viel über Sünde. Und er redet davon, dass Menschen, die Gott nicht anbeten, die Gott nicht ihr ganzes Herz zuwenden, Menschen, die nicht ihr Leben beugen vor Gott, dass das Menschen sind, die Gott dahingegeben hat, ihren Leidenschaften, ihren Schändlichen. Also das Erste, was ich euch über Sünde beibringen will, ist, dass es offensichtlich etwas in uns gibt, das will sündigen. Wir haben Leidenschaften in uns, die Paulus schändlich nennt. Wir haben Leidenschaften in uns. Und wenn Gott nicht seine Hand auf uns hält, wenn Gott uns nicht vor uns selbst bewahrt, dann reiten diese Pferde los. Dahingegeben unseren Leidenschaften. Also in diesem Abschnitt redet Paulus davon, dass es Menschen gibt, und er redet eigentlich von der Menschheit erstmal, die ihre Knie nicht beugen vor Gott, die Gott nicht anbeten, nicht ehren als den Schöpfer und Herrn, obwohl das so offensichtlich ist, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dass offensichtlich Gott das Ding irgendwie gemacht hat, die also Gott nicht anbeten. Und weil sie das nicht tun, gibt es eine Form von Schutz, die Gott von Menschen wegzieht und Menschen sind ausgeliefert ihrem Herzen. Ist ja nicht so, dass im Herzen nur Böses ist, keinen Fall. Vieles im Herzen hat gute Orientierung. Aber es gibt offensichtlich Dinge in unserem Herzen, die hier schändliche Leidenschaften genannt werden. Also ich habe jetzt bewusst meine Übersetzung genommen, die das alles so ein bisschen markiger formuliert. Ne? Und diesen schändlichen Leidenschaften werden wir preisgegeben. Ja, nichts, was sich mehr zwischen uns und die Sehnsüchte, die krankhaften Sehnsüchte unseres Herzens stellt. Und es gibt ein schönes Wort im Deutschen, das heißt selbstbestimmtes Leben. Das gibt es viel so im Zusammenhang von Leuten, die irgendwie krank sind oder die Behinderungen haben oder irgendwie so. Es ist so ein Ideal, ein selbstbestimmtes Leben. In diesem Kontext ist selbstbestimmt, also mit so einem Bindestrich dazwischen, in diesem Kontext ist ein selbstbestimmtes Leben ein Leben, das sich nicht beugt unter Gott, ein Leben, das sehr gefährlich lebt. Denn wir werden unserem Herzen ausgeliefert. Und wenn wir mit uns alleine sind und wenn wir tun, was wir wollen, dann wird's richtig gruselig. Menschen sind offensichtlich nicht in der Lage, selbstbestimmt das zu tun, was die Bibel nicht Sünde nennt. Sünde als Selbstbestimmung, als Selbstmachen, selbst in die Hand nehmen, sich selbst Gott sein, wenn du so willst. Okay. Zweites. Jeder von uns kennt das und manchmal müssen wir irgendwie jahrelange begleitende Seelsorge oder Psychoanalyse haben, um das irgendwann mal abarbeiten zu können. Jedes Kind kennt das, eigentlich kennt das jeder, der so ein bisschen ehrlich mit sich ist. Wir erfüllen unsere eigenen Erwartungen nicht. Ich behaupte mal, keiner von uns, wenn er ehrlich ist, sagt, ich lebe so, wie ich will. Sondern unterm Strich ist uns das allen gleich. Und ist das etwas zutiefst Menschliches? Und ich behaupte etwas, was Gott in uns wach hält, dass wir nicht unseren eigenen Ansprüchen genügen. Es gibt ein inneres Reden in uns, das sagt, du reichst nicht. Du reichst nicht. Das, was du tust, das, wer du bist, das ist nicht genug. Und das ist so ein bisschen so wie Sisyphus. Da gibt es eine Geschichte in der Antike Griechenlands und ist tief eingegangen so in die europäische Kultur. Sisyphus hat Sachen gemacht, die wir jetzt hier nicht zitieren. Und zur Strafe muss Sisyphus im Totenreich einen Stein, einen Berg hochrollen. Und seine Strafe ist, dass, also, und wenn er den da oben hingebracht hat, dann ist er erlöst. Und seine Strafe ist, dass immer kurz bevor der Stein den Berg runterrollt, also bevor der Stein oben ist, rollt der Stein wieder runter. Und Sisyphus muss wieder den Berg runter, muss den Stein wieder und muss wieder diesen Stein hochrollen. Und in diesem Sinne ist ein Leben, das seinen eigenen Erwartungen erfüllen will, eigentlich eine Sisyphus-Arbeit. Wir kriegen den Stein nicht oben drauf. Schaffen wir nicht. Es ist jetzt ganz spannend, wie sich diese Geschichte in den letzten 200 Jahren verändert hat. Also die Geschichte ist immer noch dieselbe, aber irgendwann mal haben sich Philosophen dieser Geschichte angenommen, weil sie so bezeichnet ist für menschliche Existenz. Wir versuchen irgendwo anzukommen und schaffen das nicht. Dass Philosophen gesagt haben, wann war Sisyphus eigentlich am unglücklichsten oder am glücklichsten? Und die Idee der Antike war, Sisyphus wird mit jedem Meter, den er den Stein hochrollt, glücklicher, weil er seinem Ziel ja näher kommt. Und es gibt Philosophen, die im letzten Jahrhundert gearbeitet haben, die gesagt haben, nein, das stimmt ja gar nicht. Weil Sisyphus weiß ja, er wird den Stein nie da oben hinkriegen. Letztlich ist mit jedem Meter, den er den Stein wieder hochkriegt, wird er unglücklicher. Weil er weiß, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ihm der Stein entgleitet. Richtig glücklich ist Sisyphus, wenn er ohne Stein den Berg runtergehen darf. Da ist sein Leben am leichtesten. Und jetzt zum Thema Sünde. Was ist unser Umgang mit Sünde? Ich glaube, dass ganz viele von uns Christen sich daran eingerichtet haben zu sagen, ich schaff's ja eh nicht. Und wenn ich mich daran eingerichtet habe, ich schaff's eh nicht, ich werde sowieso nie ein Leben leben, das passt in das, was Gott von mir will, dann ist es schon fast ein befreiendes Gefühl, mal wieder richtig Sachen zu machen, die total scheiße sind. Weil man ist ja sowieso scheiße und dann kann man das wenigstens fröhlich sein. Also sich zu arrangieren mit seiner eigenen Sünde im Sinne von, so ist es halt. So bin ich halt. So bin ich halt. Ich höre mal auf, die Steine da den Berg hochzurollen. Manche von uns, denke ich, wollen den Stein auch gar nicht mehr den Berg hochrollen, sondern so auf mittlere Höhe ist ja auch ganz nett. Andere haben ja ihre Steine weiter unten im Tal. Dann, ne? Und guck mal, wie angestrengt die da sind, die da oben ihre Steine rollen. Ja, also hier ist eigentlich ganz gut Leben. Ey, merkt, ne? Also die Sisyphus-Geschichte hilft irgendwie so ein bisschen mal zu überlegen, so wo befindet man sich da eigentlich innerlich? Gibt es etwas in uns, das noch zutiefst entschlossen ist, entschieden ist, etwas, das aggressiv daran arbeitet, das Leben zu leben, das wir leben wollen. Und ich glaube, dass Gott das will. Ich glaube, dass Gott will, dass es in uns eine brennende Leidenschaft gibt, ein Leben zu leben, wie Gott es will. Im Römerbrief Kapitel 7, Vers 19 beschreibt Paulus mal seinen Sisyphus. Ich tue nicht, was ich will. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren, dass ich immer mal wieder diesen Text aufgeschlagen habe in der Seelsorge mit Leuten. Weil es manchen Leuten so geht, dass sie sich selber so niedermachen. Und sich für so unfähig halten und um sie herum alle ja irgendwie ihr Leben so perfekt auf der Reihe haben oder so halbwegs perfekt auf der Reihe haben. Nur sie schaffen es nicht. Und jetzt kommt Paulus, der Typ der frühen Christenheit, ein scharfer Hund, und bekennt den Römern, die ihn noch nicht mal kennen. Den Brief, den er schreibt, ist eigentlich ein Brief, in dem er sagt, ich hoffe, wenn ich zu euch komme, dass ich unterstützt werde von euch, Klammer auf, Geld, Klammer zu, damit ich in Spanien evangelisieren kann. Und hoffentlich schickt ihr auch ein paar von euren Leuten mit, damit wir so als ganzes Team nach Spanien segeln können. Eigentlich ist das hier sein Bewerbungsschreiben. Und in diesem Bewerbungsschreiben an die Römer schreibt er, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich. Zerreißt mich. Drittes. In der Sprache der Missionare, die gekommen sind nach Deutschland, war das Problem, dass es kein Wort gab für das griechische Wort von Sünde. Also das, was hier in diesem Römerbrief ist im Griechisch geschrieben, also im Brief an die Römer in Griechisch geschrieben. Und das griechische Wort war Zielverfehlung. Wir verfehlen das Ziel. Also knapp daneben ist auch vorbei, sagt eine deutsche Sprache. Das ist ein schönes Bild für Sünde. Ne? Also ich kann völlig andere Richtung schießen den Fall. Ich kann auch knapp daneben schießen. Beides war, habe ich das Ziel nicht getroffen. Hamartia, Sünde. Und jetzt haben sie das Problem gehabt, dass die Missionare, die nach Deutschland kamen, die zu uns Germanen kamen, ne? Wie erkläre ich also nun den Germanen, die, was Sünde angeht, ein bisschen anderes Konzept hatten, na, also wie erzähle ich denen, was Sünde ist? Und dann sind sie eben auf dieses Wort Sünde gekommen. Sünde ist ein uraltes germanisches Wort, nämlich Sund. Also kommt aus dem Begriff Sund. Sund meint eine Tiefe, die man nicht mal so einfach überspringen kann, wo man nicht so einfach rüberkommt, wo man auch nicht einfach mal so eine Brücke bauen kann. Es gibt auf dem Weg nach Fehmarn, fährt man über eine Brücke rüber, das ist die Fehmarn-Sund-Brücke. Das ist die Brücke über den Sund zwischen Fehmarn und dem Festland. Dieses Bild der Sünde als Sund, als Abgrund, der irgendwie uns trennt von etwas oder jemand anderem und ich komme da nicht hin. Dieses Bild haben die, haben die Missionare verwendet, um über Sünde zu reden. Und ich behaupte, dieses Bild ist eigentlich noch besser als das Original. Weil es den Kern von Sünde total schön beschreibt. Der Kern von Sünde ist eine Trennung. Der Kern von Sünde ist, dass ich nicht bei Gott bin und Gott nicht bei mir. Das ist der Kern. Es geht bei Sünde erst einmal nicht um Dinge, die ich tue, sondern es geht um einen total gestörten Beziehungsstatus. Habt ihr das noch am Ohr, ganz am Anfang, diese erste Bibelstelle? Sie haben Gott nicht angebetet und deswegen hat Gott sie dahin gegeben. Also es fängt an mit einer Beziehungsstörung, fängt an oder es ist, im Kern ist es eine Beziehungsstörung, ein Sund, ein Abgrund, der sich auftut zwischen mir und Gott. Und dann gibt es in mir eine Sehnsucht, die will zu Gott. Und die nächsten Tage werden wir darüber reden, dass es eine Sehnsucht Gottes gibt zu mir, aber es gibt eben einen Sund. Es gibt Sünde. Es gibt etwas, das uns trennt. Ich habe das als Bibelstelle jetzt hier nicht drauf, aber in Jesaja wird ein anderes Bild verwendet, das eigentlich auch dem Sündebild total entspricht, also Sund, nämlich glaubt ihr denn, dass die Hand des Herrn zu kurz ist, um euch zu retten? Nein, sondern eure Sünde steht wie eine Mauer zwischen ihm und euch. Na, das ist das Bild der Mauer, aber eben auch etwas, was uns trennt. Wir kommen da nicht hin. Also Gott würde ja gerne reinkommen in unser Leben. Gott würde gerne etwas in unserem Leben tun. Wir würden gerne bei Gott sein. Etwas in uns hat ja Sehnsucht nach Gott. Aber ich komme da nicht hin und er kommt nicht zu mir. Sünde. Viertens. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die die meisten von uns sehr gut kennen, die, wenn man sie sich auf der Zunge zergehen lässt, unglaublich frustrierend ist. Nämlich, wie sehr Gott Sünde hasst. Das ist die Geschichte vom Sündenfall. Also, Adam und Eva, die sehr, also mal sehr flapsig gesagt, von nichts eine Ahnung hatten, bekamen von Gott die Welt angeeignet. Die befanden sich in einem Garten im Paradies. Paradies ist das persische Wort für Garten. Befanden sich in einem Garten, war alles nett, schön, super. Und Gott hat gesagt, na, ihr, das ist eure Welt. Ne? Also wenn ne, das eure Welt ist, dann war wahrscheinlich die Idee dahinter, wenn man sich das Ganze so anguckt, dass dieser Garten sich sozusagen ausbreiten sollte. Dass irgendwann die ganze Welt eben ein Garten ist, ein von Menschen schön gemachter Ort. Und dann sagt Gott, da gibt es zwei Bäume in diesem Garten, also zwei, nicht einer, aber ist egal, da gibt es zwei Bäume in diesem Garten und davon dürft ihr nicht essen. Und der eine Baum ist der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Zu wissen, das, was ich jetzt tue, ist falsch, das, was ich jetzt tue, ist richtig. Und ne, wir kennen das, ne, wenn irgendwie so ein kleines Baby der Mama in die Brust beißt, ja, dann fühlt sich das zwar böse an, aber es ist nicht böse. Das Baby weiß nichts davon, dass das böse sein könnte. Es gibt irgendwie so einen Zustand, der normal ist am Anfang, des Nichtwissens. Den gibt es manchmal so, wenn die Demenz so in die letzte Phase geht, auch manchmal bei alten Leuten, ne, wo einfach alles wieder, alles ist irgendwie lustig. Und jetzt kommt es eben zu dem Ding, 1. Mose 3, Adam und Eva essen von der Frucht. Alles, was die gemacht haben, ist, dass sie eine Frucht gegessen haben, die sie nicht essen durften. Mehr ist nicht passiert. Mehr ist nicht passiert. Und für diese eine Tat wird die Menschheit aus dem Garten rausgeschmissen. Für diese eine Tat werden die Frauen spezifisch verflucht, werden die Männer spezifisch verflucht. Für diese eine Tat wird die Schlange spezifisch verflucht. Für diese eine Tat wird der Schlange gesagt, es wird der Tag kommen, da wird der Nachkomme Evas dir den Kopf zertreten. ihr Nachkomme wird dir den Kopf zerschmettern. Jesus. Alles, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Frucht gegessen, die sie nicht essen sollten. Gott hasst Sünde. Gott hasst Sünde. Denn Sünde trennt uns von Gott. Trennt Gott von uns. Und diese Geschichte ist die erste Geschichte in der Bibel, die über Sünde redet. In welcher Form auch immer. Und das steht da ja nicht von ungefähr. Warum wird uns das alles erzählt? Es wird uns erzählt, damit wir von Anfang an ein klares Konzept von Sünde im Kopf haben. Und das klare Konzept von Sünde ist hassenswert. Fünftens. Ich glaube, was das Thema Sünde angeht, haben wir tatsächlich keine Chance. Gar keine. Wenn wir versuchen zu leben, wie wir wollen, im Sinne von, also positiv leben, so wie wir das von uns erwarten würden, und da alle unsere Energie reinstecken und unsere ganzen Gedanken in die Hand nehmen und sagen, ich will nichts Sündhaftes denken, ich will nichts Sündhaftes sagen, ich will nichts Sündhaftes tun, dann habt ihr jetzt ungefähr 3 Sekunden Zeit, das durchzuhalten. Wir haben, was das Thema Sünde angeht, keine reelle Chance. Ich gehe nochmal auf diese Römerstelle, Römer 3, 23. Alle haben gesündigt und erlangen Gottes Herrlichkeit nicht. Alle haben gesündigt und erlangen Gottes Herrlichkeit nicht. Also wir haben ja nicht nur irgendeine Frucht gegessen. Wir könnten uns jetzt fröhlich unsere Geschichten erzählen oder vielleicht nicht so fröhlich erzählen. Und es gibt eine Menge Leute, denen ich das sehr empfehlen würde. Erzählt mal eure Geschichte. Es gibt in der Bibel und in der Kirchengeschichte, also in der Bibel ist das Wort nicht genannt, da wird es anders beschrieben, aber die Idee, das Konzept ist da angelegt, und in der Kirchengeschichte gab es immer diese Idee der Beichte. Ja, ich gehe zu einem Menschen hin, wie als wenn ich zu Gott gehe und erzähle ihm meinen Dreck. Und nicht, damit wir beide danach einen Korn trinken, sondern ich erzähle es ihm, wie als wenn ich es Gott erzählen würde, weil es mir leid tut. Weil ich weiß, es ist Dreck. Und ich will diesen Dreck nicht mehr. Ich will mich damit nicht mehr identifizieren. Ich will damit nicht mehr eins sein. Und deswegen erzähle ich das. Und deswegen haben wir dann als Christen den Auftrag, jemandem Vergebung zuzusprechen. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Also es macht was mit unserem Herzen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Es macht unser Herz danach stärker, klarer, reiner. Also es holt nicht nur den Dreck weg, also es vergibt nicht nur unsere Schuld, sondern er reinigt uns von Ungerechtigkeit. Also das, was zu dieser Schuld geführt hat, wird schwächer. Das, was gegen diese Schuld aufstehen könnte, wird stärker. Also ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt in unserer Mitte, denen es mal sehr, sehr gut tun würde, sich einen Christen ihres Vertrauens zu krallen und zu sagen, hast du mal eine Stunde Zeit, ich würde dir gerne Beichte ablegen. Das kann auch der Profi hier vorne sein, aber das kann einfach irgendwer sein. Und ich kenne Leute, die sind dafür ins Auto gestiegen, 500 Kilometer irgendwo hingefahren, weil sie gesagt haben, der oder die sich nie wieder, aber ich weiß, dass Gott das jetzt gehört hat. Ich erzähle ihm meine Geschichte. Alle haben gesündigt und erlangen Gottes Herrlichkeit nicht. Das hat, wenn wir das richtig, richtig, richtig zulassen, was total gesund bringendes auch in unser Verhältnis zu Gott. Wenn wir das mal in der Tiefe erkannt haben, dann macht es uns, was das Einklagen bei Gott angeht, sehr, sehr, sehr bescheiden. Wir haben von Gott nichts zu erwarten. Er schuldet uns gar nichts. Und du kannst 1000 Gebete aufeinander häufen. Er schuldet uns gar nichts. Ich besonders viel in Gesprächen, ich kenne die eigenen Reflexe meines Herzens an manchen Stellen, sagt, na Gott, da hat doch jemand das und das und das investiert. Manchmal erlebe ich das so, wenn Leute für Leute beten, ne? Also Gott, du weißt doch, wie wichtig ihm oder ihr dein Reich ist und was der oder die mal investiert hat und irgendwie sowas, bitte wende dich doch ihm zu und so. Und da denke ich immer so, ja, ihr habt ja gar keine Ahnung. Wir beten hier gerade für einen in der Dunkelheit gefangenen Sünder. Und alles, was Gott jetzt schenkt, ist reine Gnade. Nichts anderes. Und daran ändert sich nichts bis zum Ende unserer Tage. Was Gott uns schenkt, ist einfach Geschenk. Und völlig unverdient. Sowas von unverdient. Dass Gott uns hört, dass Gott auf unser Gebet hört, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Erst beklauen wir ihn und dann schenkt er uns noch was. Sechstens. Ich sehe, wenn ich in die Bibel reingucke, ich habe jetzt die Stellen nicht euch rausgesucht, aber das werdet ihr merken, wenn ihr in der Bibel ein bisschen rumlest, dann hat Gott offensichtlich eine Nase. Das ist sehr deutlich irgendwie in mehreren Passagen. Und Sünde steckt. Also das Gute ist, dass wir das nicht riechen können. Wir würden es hier nicht miteinander aushalten. Wir würden es schon in unserem eigenen Zimmer nicht mit uns aushalten. Sünde stinkt. Ein Gestank, der zum Himmel geht. Ich habe bei mir was durchgestrichen, was ich erst sagen wollte, und dann dachte ich so, nee, das stimmt eigentlich nicht. Ich habe gemerkt, dass ich einen Satz gesagt habe in den letzten Jahren, der stimmt eigentlich so nicht. Manchmal lernt man ja bei der eigenen Prä-Vorbereitung. Die Bibel, also ich sage jetzt das Richtige, ich sage nicht, was das Falsche ist, ich sage jetzt das Richtige. Wenn ich das richtig verstehe in der Bibel, dann gibt es keine wirkliche Unterscheidung zwischen Sünde tun und ein Sünder sein. Also ich werde nicht zum Sünder, weil ich Sünde tue. Ich werde auch nicht zum größeren Sünder, weil ich mehr Sünde tue. Sondern ich bin Sünder und ich tue Sünder. Und beides ist irgendwie ineinander, miteinander verwoben und nicht voneinander zu trennen. Ich mache zwischendurch auch mal was richtig. Aber es geht ja gar nicht darum, was ich richtig oder falsch tue im Kern, sondern im Kern geht es eben um die Trennung zwischen mir und Gott, um den Sund, um die Mauer. Dass Gott nicht an mich rankommt und ich nicht an ihn rankomme. Darum geht es im Kern. Aber dieser Sund führt dazu und wird vertieft dadurch, dass ich lebe. Und dass ich Dinge tue. Dass ich sündige. Die einzelne Tat, die Summe der Taten, die vielen Haltungen, wer ich bin. Wer ich bin, treibt mich Schritt für Schritt für Schritt weg von Gott. Und es stinkt. Es gibt Formulierungen in der Bibel, ich habe mal ein paar rausgesucht, die mir so eingefallen sind. Greuel. Also manchmal sind wir Gott ein Greuel. Manchmal ist nur das, was wir tun, ihm ein Greuel. Aber Greuel, das ist, also ich weiß gar nicht, was das im, also Greuel, das klingt für mich, als wenn es aus dem Wort Grauen kommt, aber ich habe keine Ahnung, habe nicht nachgeguckt. Also auf jeden Fall kein schönes Wort, ne? Greuel. Es ist viel von Anmaßung die Rede. Das Konzept der Anmaßung ist sehr deutlich, also Turmbau zu Babel, auch an vielen anderen Stellen, Anmaßung. Könige, die darüber prahlen, dass sie Israel erobert haben. Es gibt diese Geschichte von einem babylonischen König, der holt sich die heiligen Gefäße, die aus dem Tempel geklaut worden sind, aus seinem Archiv und macht damit ein Trinkgelage. Und während er also diese heiligen Gefäße da irgendwie da stehen hatte, sagt er, ne, also guck mal, was ich für, na ich, der König von Babylon. In der Nacht darauf wird er wahnsinnig und frisst die nächsten Jahre Gras. Anmaßung ist offensichtlich ein Grundkonzept auch von Sünde. Aufsteigendes Geschrei ist eine Formulierung, dass die, die unter der Sünde leiden, schreien. Ihre Not, ihr Schmerz, ihre Müdigkeit schreit und klagt die an, die das verursachen. Und das sagt uns auch irgendwie was über uns. Wenn wir, ich habe gestern darüber geredet, dass wir wunderbar geschaffen sind. Wenn ich einem Menschen was tue, dann fühlt Gott sich angegriffen. Die gute Nachricht ist, wenn Menschen mir was tun, fühlt Gott sich auch angegriffen. Im Konzept von Sünde merken wir zutiefst auch, was Gottes Haltung zu uns ist. Wir sind ihm nicht egal, nicht ansatzweise egal. Wir sind sozusagen Teil seiner Gefühlsorgane. Gottes Wahrnehmung geschieht auch durch uns und unser Schmerz schmerzt ihm. Okay, siebtens. Wie gesagt, es waren insgesamt 9, also wir lehren uns zum Ende. Ne? Kulturen ändern sich. Könnte es sein, dass Gott sich vielleicht nicht ändert? Wir denken manchmal, dass wir so halbwegs uns sicher sind, was Gott will und was er nicht will und was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was man so zu tun hat und was man so nicht zu tun hat. Der Blick in die Geschichte lehrt uns innerhalb von Minuten, dass das nicht stimmen kann. Wenn wir zurückgucken zu der Ethik, die vor 100 Jahren gelebt wurde, dann gibt es viele Punkte, wo wir mit dem Kopf schütteln. Also wenn wir zum Beispiel 120 Jahre zurückgehen, da gab es kleine Bänkchen in London am Tresen, damit die Kinder, die ihren Gin bestellt haben, über die Theke rüber gucken konnten. Ja? Und das war Form der damaligen Ethik, dass man, das wäre unfair gewesen, den Kindern diesen Zugang zu verwehren. Also hat man so eine kleine Bank vor den Tresen gestellt, damit die auch über den Tresen rüber gucken konnten, wenn die Gin bestellt haben. Da merken wir, das passt nicht ganz in unsere Ethik. Ne? Das würden wir heute ein bisschen anders handhaben. Ja? Also was wir zum Beispiel machen, ist, dass wir Leute, die mit zu viel Heroin durch die Gegend laufen, dass wir die für ein paar Jahre wegsperren. Es könnte sein, dass in 20 Jahren Leute zurückgucken und sagen, das war ja archaisch. Da sind abhängige Leute sind kriminalisiert worden, zum Beispiel. Das wäre ja denkbar. Also es ist immer schwierig, die heutige Ethik zu hinterfragen, weil da stecken wir so tief drin, dass wir denken, das ist alles halbwegs richtig. Wenn wir zurückgucken in die Geschichte, dann merken wir, es war nie richtig. Vor 100 Jahren, die waren nur einer Klatsche. Vor 200 Jahren hatten die einer der Klatsche. Vor 300 Jahren hatten die auch einer der Klatsche. Seid sicher. In 100 Jahren gucken Leute auf dieses Jahr zurück und sagen, die hatten einen an der Waffel. Guckt doch mal, was die für Entscheidungen getroffen haben. Was das für ein ethisches Konstrukt war. Also ich bin mir extrem sicher, Menschen sind nicht in der Lage, absolut nicht in der Lage zu entscheiden, was Sünde ist und was nicht. Wir können das nicht. Der Einzige, der das kann und der Einzige, der das darf, ist Gott. Ist der Einzige. Ich mache es nochmal an einem anderen Beispiel klar. Stellt euch mal vor, dass unsere germanischen Vorfahren, so sagen wir mal so um das Jahrtausend herum, formal Christen, tief im Herzen eigentlich noch Odins Anhänger, aber das hat man nicht so ganz öffentlich gemacht. Ne? Also wenn man diese Leute so mal zurückbeamt, also von 2016 ins Jahr 1016 zurückgeht, ja, und die mal unser Leben zeigen, also ne, man würde ihnen zeigen, wie wir so leben. Ja? Also was zum Beispiel denen auffallen würde, ist, was wir für Weicheier sind. Ja? Dass wir wissen nicht mehr ansatzweise, was Mut ist. Also wir haben keinen blassen Schimmer. Damals sind Leute für Überzeugungen gestorben. Das war das Selbstverständlichste von der Welt. Also lieber sterben, als nicht mutig sein. Haben die jetzt recht oder haben wir recht? Das müssen wir gar nicht entscheiden. Wichtig ist, was Gott denkt. Und letztlich müssen wir es vor ihm verantworten, was da ist. Die würden von ihrer Kultur in unsere Kultur reingucken und würden sagen, schamlos, schamlos. Da gibt es Männer, die andere Frauen berühren. Ja, also ihr versteht, was ich meine. Also irgendwie, offensichtlich ist es doch so, dass wir nicht in der Lage sind, gute ethische Entscheidungen zu treffen. Der Einzige, der das kann, ist Gott. Wenn unsere Ethik, also die Ethik unserer Gesellschaft ist, haben wir garantiert verloren. Garantiert. Das kann ich euch schon schriftlich mit auf Büttenpapier geben. Wenn unsere Ethik die Ethik unserer Gesellschaft ist, dann sind wir garantiert nicht in Gottes Ethik drin. Kulturen ändern sich, Gott vielleicht nicht. Gott hat vielleicht tatsächlich ein Konzept im Kopf, was richtig und was falsch ist. Jetzt kommt achtens, und ich wüsste, also bei achtens wusste ich, dass ich euch wieder wach kriege. Ja? Was macht uns eigentlich so sicher, dass wir besser sind als Hitler? Wisst ihr, Hitler war ein Hundefreund und Vegetarier. Ich glaube, dass ganz viele hier unter uns sind, die sind viel schlechter als Hitler. Du hast Hunde und du isst Fleisch. Und es gibt eine Menge Leute da draußen, die würden sagen, du bist kein Tierfreund, du gehst sogar so weit, dass du Tiere isst. Hitler war Tierfreund, also offensichtlich. Der hat noch nie mal Fleisch gegessen. Vielleicht kommt Hitler in den Himmel und du nicht. Ja, okay, na, ihr merkt, ne? Ja, jetzt alles in der Asche steht eure Wurzel, jetzt habe ich euch wach, ja? Wir haben manchmal so ein komisches Konzept im Kopf zu sagen, so, das sind die Guten und das sind die Schlechten und das sind die ganz Schlechten und die ganz Guten und irgendwo auf dieser Linie ziehen wir einen Strich und sagen, ja, also die sollten vielleicht nicht in den Himmel. Das Gegenkonzept zum Himmel, das wollen wir mal lieber nicht benennen. Ne? Das ist uns ein bisschen peinlich und mutet uns auch ein bisschen archaisch an. Ne? Aber irgendwie, offensichtlich haben wir irgendwie so eine Linie. Und das Komische ist, dass wenn Gott diese Linie setzt, dass er sich ja ganz woanders setzt. Als wenn hier die ganz Guten sind und hier die Guten sind und hier die Bösen sind und hier die ganz Guten, die ganz Bösen sind, dann setzt Gott die Linie hier. Und auf dieser Seite der Linie, da ist keiner. Solange wir das irgendwie philosophisch angehen und so ein bisschen darüber denken, ah, wir sind jetzt hier in der Gemeinde und jetzt müssen wir auch ein bisschen über Gott nachdenken und so, solange können wir uns das vom Leib halten. Was ich mir wünsche ist, dass es uns zutiefst packt. Dass wir erkennen, wir sind Sünder. Wir sind verlorene Menschen. Ändert das was an unserem Wert? Nein. Ändert das was an unserer Würde? Nein. Ändert das was an unserer Gottesebenbildlichkeit? Nein. Das ist kein Zufall, wie ich die Predigten aufgebaut habe. Wenn ich die Bibel mir angucke, dann fängt es damit an, dass Gott uns wow findet. Und es geht damit weiter, dass Gott sagt, und sie sind alle verloren. Nicht einer genügt auch nur annähernd Gottes Maßstäben. Nicht einer. Ich habe das beschrieben, mit 16 bin ich Christ geworden und mit 18 bin ich so richtig Christ geworden. Ich befürchte, dass viele unter uns zwischen 16 und 18 stecken geblieben sind. Da gibt es eine Zuwendung zur Liebe Gottes, zu dem, was mit Gott auch so Gutes in unser Leben reinkommt. Aber eine Zerbrochenheit, ein tödliches Erschrecken über das, was im Herzen lebt, hat nie stattgefunden. Hat uns nie erwischt, hat uns nie gepackt. Und ich glaube, dass viele geistliche Probleme, die wir haben, Probleme sind, die an dieser Stelle liegen. Das gilt nicht für alle, lange nicht für alle. Ich habe das gestern gesagt, ich würde mir wünschen, dass jeder von euch an einer dieser fünf Predigten sagt, ja, das ist der Schritt, der für mich dran ist. Und einige sind vielleicht schon gestern abgebogen und haben gesagt, das ist der Schritt, der für mich dran ist. Und dann sind die anderen vier Predigten Zeitvertreib. Ist okay. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr das ernsthaft angeht und sagt so, an welcher Stelle bin ich gefordert? Und vielleicht ist es die Stelle, an der du einmal dich zu Gott umwendest und ihm sagst, zeig mir mein Herz, so wie du es siehst. Und halte schützende Hände über mich, dass ich das ertragen kann. Neuntens. Die Bibel ist über weite Strecken hinweg tatsächlich ein Reden davon, was Gott will und was Gott nicht will von uns. Wir reden dann gerne vom Gesetz Gottes, von den Ordnungen Gottes, und wir wissen, dass dieses Gesetz eine Veränderung erfahren hat über die Jahrhunderte. Bestimmte Ordnungen waren am Anfang nicht da, kamen dann irgendwann dazu. Dann kommt irgendwie Jesus, komprimiert diese ganzen Ordnungen und sagt, alle diese Ordnungen sind zusammengefasst in, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, ehren, fürchten und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also ne, dieses ganze Konzept von Gesetz hat sich total verändert im Laufe der Jahrtausende, in denen Gott mit Menschen gearbeitet hat und Menschen mit Gott gerungen haben. Aber ich glaube, dass Gott so viel über diese Dinge redet, über was richtig ist und falsch ist und wie wir leben sollen, nicht leben sollen, weil er einen doppelten Zweck damit haben verfolgt. Der eine Zweck ist, wir sollen beim Lesen der Bibel uns überführt fühlen. Wir sollen beim Lesen der Bibel merken, wir haben es versaut. Wir fahren es an die Wand. Ich glaube, dass das eine ist, was Gott will. Und das andere, was Gott will, ist, lebe das. Lebe das. Nimm den Stein deines Lebens in die Hand und roll ihn diesen Berg hoch. Roll ihn diesen Berg hoch. Und wenn du dich jetzt fragst, wie gesagt, das war jetzt Punkt 9, ne? Mehr kommt nicht. Wenn du dich jetzt fragst, wie soll ich das machen? Da haben wir noch drei Predigten. Solange du dich nicht ernsthaft fragst, wie ich das machen soll, hat es überhaupt keinen Sinn, über das Spiel zu reden. Mitten im Römerbrief, ich noch mal einmal diese Stelle, Römer 7, mitten im Römerbrief, nicht am Anfang, mitten im Römerbrief, ich tue nicht, was ich will. Das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn wir durch dieses Tal nicht durchgehen, ist es schwierig, auf der anderen Seite den Berg zu erklimmen. Ich behaupte, unmöglich. Ich bete nochmal mit uns und wir werden danach nochmal ein Lied gemeinsam singen. Und dann machen wir Schluss. Jesus, wir legen dir unser Herz hin. All die Anklagen, die wir gegen andere haben und gegen dich und gegen uns selbst. All die vielen Verteidigungsreden. Und wir bitten dich, nimm uns das aus der Hand. Wir bitten dich, dass wir es lernen, dir so zu vertrauen, dass wir so, wie wir sind, zu dir kommen. große nackte Sünde. Dein Wort sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, wir bitten dich, dass du offenbar machst, was in uns lebt, was in uns tot ist. Dass du offenbar machst, was sich in uns gegen dich erhebt, dich verspottet, selber König sein will. Das, was in uns schon lange aufgehört hat, noch so zu leben zu wollen, wie du das willst. Herr, erbarm dich. Hülle uns ein in deine Gegenwart und hilf uns, dass wir ehrlich werden vor uns und vor dir. Auch an dieser Stelle soll gelten, du bist Gott. Du bist der Maßstab für alles. Was du sagst, das gilt. Was du nicht sagst, das gilt nicht. Amen.